die ihre Lebensperspektiven und Träume werden ihnen geraubt. Du hast schon das Gefühl, du machst was Falsches, wenn du über die Straße gehst. Und am allerschlimmsten ist es, ihr die kleineren Schwestern zu sehen, die zu Hause eingeschlossen sind und so, wo die gar keine Energie mehr haben, irgendwas zu machen, weil sie nicht mehr in die Schule gehen können, ihre Freunde nicht mehr sehen können. Ja, überhaupt nicht wissen, was soll jetzt passieren. Ne? Und das ist, glaube ich, schon total dramatisch. Ne?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Welthungerhilfe-Podcasts mit mir, Tesnim Khadiri. Ich arbeite als Journalistin und Moderatorin unter anderem für den WDR und für Funk und hier in der Rolle der Interviewerin und Moderatorin für diesen Podcast. Und ihr hört mich in jeder Folge einfach total beeindruckt und geflasht von den Personen, mit denen ich reden darf. Denn manchmal wage ich den Blick hinein in die Welthungerhilfe selbst und spreche mit Menschen, die für die Welthungerhilfe arbeiten und von ihrer Arbeit dort berichten können. Und auf der anderen Seite, das hört in der letzten Folge, wenn ihr da noch nicht reingehört habt, spreche ich mit Menschen, die im humanitären Sektor, im NGO-Bereich unterwegs sind und nicht bei der Welthungerhilfe arbeiten und eine Perspektive von außen liefern können, wie zum Beispiel in dieser Folge, der letzten Folge mit Düsen Tekal. Und jedes Mal denke ich mir nur krass, krass, was die Menschen mir erzählen können, krass, was diese Menschen Tag für Tag machen. Und als ich mir angeschaut habe, mit wem ich heute rede, als ich recherchiert habe, um diese Person zu verstehen und Fragen zu formulieren, hatte ich wieder diesen Moment, wo ich mir gedacht habe, krass, dass es Menschen gibt, die diesen Job machen, denn Elke Gottschalk, mit ihr darf ich heute sprechen, ist als Regional Director Asia und South America für die Welthungerhilfe unter anderem für Afghanistan zuständig. Deswegen passt sie perfekt für diese Folge, denn um Afghanistan soll es in dieser Folge gehen. Denn es jährte sich am 31. August der Abzug aus Afghanistan der US-amerikanischen Bodentruppen und wir wollen gerne darauf schauen, was sich seitdem verändert hat. Also, was brauchen die Menschen vor Ort jetzt? Wie haben sich die Projekte verändert und wie kann Elke Gottschalk, die dieses Jahr noch in Afghanistan war und auch davor in Afghanistan war, uns erzählen und beschreiben, was sich für sie als Frau, die da hinkommt, verändert hat und wie ihr Blick auf das Land sich verändert hat. Also ich finde es richtig, richtig krass, diese Perspektive zu bekommen und freue mich über euer Feedback und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hi Elke.
Hallo Devinim.
Ich konnte dich ja jetzt so ein bisschen kennenlernen, dadurch, dass ich viel recherchiert habe zu dir und zu dem, was die Welthungerhilfe in Afghanistan macht und dadurch, dass wir kurz ein bisschen quatschen konnten. Aber obwohl du natürlich diesen Job hast und ich jetzt so ein bisschen gesagt habe, was du machst, kann ich mir, also ich persönlich kann mir unter Regional Director Asia und South America jetzt nicht so viel vorstellen. Deswegen erzähl du ganz gerne, was machst du gerade in deinem Job bei der Welthungerhilfe? Also kannst du beschreiben, wie so ein typischer Arbeitsalltag für dich aussieht?
Ja, ich erzähle vielleicht einfach mal, was die Verantwortungen sind jetzt bei so einem Regional Director. Wir haben drei. Wir sind dann für die Arbeit in bestimmten Ländern zuständig. Wir als Welthungerhilfe arbeiten sehr dezentral. Das heißt, in allen Ländern haben wir Länderbüros mit unseren Teams, national, internationale, die dann die Programme und Projekte durchführen und auch für die Programme verantwortlich sind. Ich oder wir als Regionaldirektoren, wir steuern dann von hier. Wir versuchen sicherzustellen, dass die Landesprogramme praktisch zu der Welthungerhilfe Globalstrategie beitragen, dass sie einen relevanten Beitrag im Land generieren, dass die Ressourcen richtig eingesetzt werden, dass die Strukturen stimmen. Und ich bin quasi die Vorgesetzte jetzt von unseren LandesdirektorInnen in den Ländern.
Okay, aber also das heißt, du bist so der Kopf ganz oben. Was heißt das genau? Also wie oft bist du dann als Regional Director zum Beispiel vor Ort in Afghanistan unterwegs? Bist du dann immer in Bonn oder und steuerst das alles oder bist du dann auch mal in den Ländern?
Also ich sitze in Bonn, genau. Wir haben auch schon mal diskutiert, ob diese Position nicht besser in den Regionen untergebracht wäre. Aber bis jetzt haben wir gesagt, ja, das ist eine wichtige so eine Schnittstelle oder für die Arbeit in den Ländern. Ich bin nicht permanent unterwegs, aber ich reise, würde sagen, 3 bis 4 Mal im Jahr in die Länder. Das kommt dann immer drauf an, wo es jetzt gerade Priorität ist. Also ich war dieses Jahr zum Beispiel in der Ukraine, jetzt in Afghanistan. Davor war ich im Dezember in Pakistan. Also es kommt auch immer drauf an, wann ich dann wohin reise. Jetzt in Afghanistan zum Beispiel, da war ich schon lange nicht mehr. Also ich war schon seit 2019 nicht mehr in Afghanistan gewesen. Da kam die Covid-Zeit, da konnten wir nicht reisen. Dann jetzt die Taliban-Übernahme, da mussten wir uns erstmal so ein bisschen sortieren. Und jetzt war die erste Gelegenheit, wieder nach Afghanistan zu reisen. Da bin ich zusammen mit Konrad Schetter gereist, der ja unser Präsidiumsmitglied ist und auch ein ganz ausgemachter Afghanistan-Kenner. Und es war dann einfach sehr, sehr spannend.
Ah, okay. Also sogar mit Konrad zusammen. Cool. Weil der kommt später auch, als kleiner Teaser für die Zuhörer und Zuhörerinnen, der kommt später auch noch zu Wort und ordnet ein paar Dinge ein. Hat er uns extra ein paar Sprachmemos geschickt. Also das letzte Mal ist gar nicht so lange her für dich, dass du in Afghanistan warst. Wie war denn das erste Mal, dass du in Afghanistan warst? Wann war das und was war damals dein Eindruck vom Land?
Ja, also ich war jetzt im Juni das letzte Mal da und zum allerersten Mal, ich habe diese Stelle als Region Director for Asia Anfang 2015 angetreten und 2014 meine erste Dienstreise mit meiner Vorgängerin ging nach Afghanistan und Pakistan. Ja, weil ich habe vorher, meine Verantwortung vorher war Zentralamerika, Karibik und Südamerika. Ich hatte überhaupt keine Berührungspunkte jetzt mit Asien oder mit Zentralasien jetzt in diesem Fall. Und für mich war das sowas, oh wow, was komplett Neues und einfach auch total spannend, ja, so die Gelegenheit zu haben, sich nochmal in so ganz neue Länder, ganz neue Kontexte einzuarbeiten. Und ich fand, okay, das Krasseste ist wirklich Afghanistan, da muss ich zuerst hin. Und klar, das war natürlich erstmal, das ist ein rotes Land für uns, hohe Sicherheitsvorkehrungen praktisch. Das heißt auch, bevor ich da hinreisen kann, muss ich erstmal ein Sicherheitstraining machen. Erst wenn ich ein Sicherheitstraining mache, damit ich einfach so, das ist so ein Awareness-Training, dann bekommen wir als erstes Mal, bevor man überhaupt rausgeht, ein Sicherheitsbriefing. Und dann kriegt man genau, sag mal, die Hinweise, wie man sich verhalten hat, was man erwartet und so weiter und so fort. Das ist halt alles sehr stark reglementiert, weil für uns jetzt sehr total wichtig ist, dass wir Safety und Security unserer Mitarbeitenden einfach sicherstellen können. Ne?
Okay, und damit ausgerichtet ging es dann nach Afghanistan. Dann kannst du gerne da weiter erzählen, wie war es da?
Genau, dann geht es nach Afghanistan. Das Spannende ist natürlich erstmal so, wenn man dann am Flughafen ankommt, die ganzen, man muss durch ganz viele verschiedene Sicherheitsstationen dann durchgehen. Und dann merkt man schon, wenn man aus dem Flughafen rauskommt, man ist selber sehr angespannt, weil man nicht weiß, was einem da erwartet und ob man sich da sicher fühlen kann oder nicht. Das ist einfach dann sehr bedeutend. Und ich meine, da in Afghanistan, war die letzten Jahre ja die Sicherheitslage extrem angespannt und da war die ganze Straße sehr stark voll mit auch Militärfahrzeuge, Polizei, alles bewaffnet. Da sind die Hubschrauber über den Kopf geflogen. Alle Gebäude sind halt total, wo jetzt irgendwelche Ministerien oder sowas sind, oder das ist halt total eingemauert und geschützt. Es ist einfach wie so, ja, wie soll ich sagen, man hat so ein bisschen Gefühl, man ist wie so im Krieg. Ne? Ja. Und die Leute sind auch immer so ganz hektisch unterwegs und man hat so das Gefühl, alles, man muss halt darauf eingestellt sein, jeden Moment könnte hier gerade eine Bombe hochgehen. Ne? Und es war jetzt komplett anders, als ich jetzt dahin gekommen bin. Ne? Es war einfach, man ist aus dem Flughafen rausgekommen. Das Gefühl, es war sehr ruhig. Es war nicht so viel Verkehr, weil die Wirtschaft ist auch sehr stark eingebrochen. Das heißt, es gibt nicht mehr so viel Bewegung auf der Straße. Diese ganzen Militärfahrzeuge sind auch nicht mehr da. Es gibt nicht mehr diese Hubschrauber, die einem über den Kopf fliegen. Das ist einfach wie so zu 100% anders erstmal. Ne? So.
Ja, da vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen, weil ich das sehr spannend finde, wie sehr sich das verändert hat. Also in dieser Folge soll es ja vor allem darum gehen, der Abzug der Truppen aus Afghanistan, der jährt sich. Was bedeutet das für die Menschen dort? Wie ist die Situation für die Menschen? Was für Hilfe brauchen sie gerade? Erzähl vielleicht noch ein bisschen mehr zum Leben und den zu den Menschen, die du bei dem ersten Mal in Afghanistan kennengelernt hast, von der Welthungerhilfe oder auch die Menschen, die bei euch in den Projekten unterstützt werden, und danach gerne, was hat sich jetzt für diese Menschen geändert, als du sie vor kurzem nochmal getroffen hast?
Also, was ganz total auffällig ist und was mir schon das erste Mal wirklich so nahe gegangen ist, wie gastfreundlich die Afghanen sind. Also, man wird immer überall eingeladen. Es gibt immer überall Tee oder Plätzchen, Süßigkeiten, Nüsse. Der Tisch steht immer voll. Es kann nicht sein, dass man irgendwo hinkommt und nichts angeboten bekommt. Und Leute sind sehr, sehr freundlich, wollen dann immer mal helfen, auch wie man sich orientieren, dass man sich orientieren kann, zu erklären. Klar, aber man muss natürlich, was ein bisschen befremdlich ist, dass man sich halt selber entsprechend anziehen muss. Also Kopftuch tragen, angepasste Kleidung. Jetzt in Kabul ist dann immer ein bisschen toleranter, aber sobald man dann aufs Land fährt, dann muss man ganz klar auch als Frau, lange Blusen, lange Kleider, auf weite Hosen tragen, dass man eben dieses, kulturell dass die Leute einem akzeptieren können, ne? So, dass man nicht dann gegen kulturelle Normen oder sowas verstößt. Man darf den, was für mich immer schwierig ist, man darf den Männern als Frau nicht in die Augen schauen, ja? Und dass ich mir immer so an dem Mann vorbeigucken und immer diese Augenkontakt nicht haben, finde ich echt immer schwierig. Oder was mir auch aufgefallen ist, wenn man ein Foto macht und wenn man von Foto von Frauen macht, man fragt die alle, können wir ein Foto machen, sagen sie ja und gucken alle auf den Boden. Guckt keiner in die Kamera, ne? Oder gucken weg, ne? Weil man darf dann einfach nicht, dürfen dann nicht direkt schauen. Das sind so kleine Beobachtungen, die schon irre sind. Ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, als ich das erste Mal da war, wir haben zum Beispiel Schulen gebaut, sind dann zu Schulen gekommen, wo es zum Teil noch Gruppen von Schülern draußen saßen auf dem Teppich unter so einem aufgespannten Schattentuch, ne? Weil trotz, dass die Schule erweitert worden ist, gibt's immer noch nicht genug Platz, um die Jungs und Mädchen, dass sie innerhalb der Schule ihren Unterricht bekommen, ne? Das fand ich, das ist mir immer auch so ein bisschen nahe gegangen dann, ne? Wie, da sitzen die auf dem Boden, haben oftmals auch, nicht wenig Material und so. Und es kann heiß sein im Sommer, es kann ganz kalt sein im Winter. Und man ist diesen Bedingungen so ausgesetzt, ne? Wir haben auch schöne Projekte gemacht, die ich auch sehr eindrucksvoll finde. Wir haben über lange Jahre den Anbau von Duftrosen gefördert. Das heißt, es war so ein Projekt, wo wir die Umstellung von Opium auf Rosen unterstützt haben und aus diesen Rosen dann Rosenöl gewonnen haben, was dann zertifiziert auf den deutschen Markt auch gekommen ist. Und da ist inzwischen ein kleines Unternehmen raus geworden. Da sind hunderte von Familien, die ihr Einkommen haben über Rosenproduktion. Das heißt, das war in Nangarhar. Da sind wir im Darinur Valley gewesen und das ist ein ganz tolles Tal mit so Terrassen, wo angebaut wird, wo es auch Rosen gibt, mit so schönen alten Dörfern. Da sind wir so durchgelaufen. Zu der Zeit konnte man noch zum Teil laufen. Und es ist einfach das Land ist total schön, ne? Wirklich so. Ist zwar viel Wüste, aber wo dann Wasser ist, ist es grün, mit den Terrassen und alles. Wir haben zum Teil dann so auf so, was ich auch noch gut erinnern kann, auf so einem Wassertank gesessen und haben die Dorfältesten getroffen. Und von diesem Wassertank hat man diesen Blick gehabt übers Tal und dann hat man mit denen halt besprochen, was es für Probleme so in dem Dorf gibt, was sie gerne noch alles machen würden, wo wir sie weiter unterstützen können. Und das ist dann einfach immer toll, wenn man so diese ganz nahe Begegnung hat. Und ich erinnere auch witzige Situationen. Zum Beispiel, ich war, sag mal, jetzt als einzige Frau mit unserem ganzen Team von Männern da unterwegs und wir waren abends bei einem unseren Mitarbeitern dann zum Abendessen eingeladen. Dann war halt wieder riesig ganz viel aufgetischt, ne, mit ganz tollem Essen. Und wir saßen da so auf dem Boden auch, auf so Kissen außenrum, ich und die ganzen Männer. Und irgendwann meinte dann der Gastgeber, ob ich mich nicht wohler fühlen würde, wenn ich bei den Frauen sein dürfte, ne? Und ich so, oh ja, klar, cool, ne? Also durfte ich, weil dieser Raum, wo die Gäste empfangen wird, ist abgetrennt vom Wohnhaus, weil die Frauen da ja dann nicht verschleiert sich zeigen können. Das heißt, ich durfte dann ins Haus reingehen und saß dann bei den Frauen, da hat auch eine gut Englisch gesprochen und hatte super interessante Diskussionen mit den Frauen, während sich die Männer, glaube ich, auch wohler gefühlt haben, dass ich nicht mehr dabei saß bei ihrem Essen. Also das sind so Situationen, die ich erinnere. Das ist einfach interessant.
Also, wie sich das für mich anhört, ist das, das Afghanistan, was du, ich glaube 2015 war das erste Mal, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ja, genau, erlebt exactly. hast, sehr ambivalent war. Also es ist irgendwie total viel Security, wenn man ankommt und das ist so ein Gefühl der Schwere, aber gleichzeitig sind die Menschen herzlich, freundlich, gastfreundlich, aber die Männer sind herzlich, freundlich von Weitem. Man darf sie nicht ganz angucken und hat immer Angst, irgendwie jemandem auf die Füße zu treten, weil man auf so viele Sachen achten muss, vor allem als Frau. Und gleichzeitig ist es wunderschön. Also ich höre auch immer, Afghanistan ist ein wunderschönes Land, was leider nicht viele Leute mitbekommen können, weil es kein wirkliches Urlaubsland ist und nicht sein wird die nächsten Jahre. Also es kann einfach nicht. Hat sich da jetzt was geändert? Also auch in der Kommunikation mit den Menschen vor Ort? Also es ist ja wahrscheinlich nicht mehr so viel Militär da, aber trotzdem weiß ich jetzt nicht, ob du dich sicher gefühlt hast, als du dieses Jahr da warst. Hast du dich weniger sicher gefühlt? Wie hast du das Land wahrgenommen?
Also ich habe mich am Anfang tatsächlich auch, wusste ich nicht so richtig, wie ich das einschätzen soll. Und in manchen Momenten habe ich mich auch unsicher gefühlt, aber ja, weil man manchmal einfach so exponiert ist, man sieht kaum Ausländer auf der Straße. Also wenn man dann in einem Auto drin sitzt, zum Beispiel, wir sind in einem Auto mit einer NGO-Nummer rumgefahren, das haben wir früher nicht so gemacht. Früher sind wir in so ganz... ja, so Toyota Corolla Privatwagen praktisch rumgefahren, damit man irgendwie nicht weiter auffällt. Und jetzt konnten wir wieder, oder jetzt haben wir wieder die, unsere größeren Autos benutzt. Und da hatte ich schon das Gefühl, oh, da sitzt ja auf, wie sie auf dem Präsentierteller. Ist es jetzt sicherer oder ist es nicht sicherer? Aber unsere Sicherheitsmitarbeiter haben gesagt, doch, das ist jetzt der bessere Weg, sich in Kabul zum Beispiel zu bewegen, ne? Ansonsten, ja, es ist natürlich irritierend jetzt zu sehen, die Taliban, die stehen jetzt halt an den Stellen, die vorher, wofür die Nationalpolizei oder die Militärs standen und jetzt wird man von einem Taliban kontrolliert zum Beispiel, ne, an einer Straßensperre. Die Straßensperren sind nach wie vor da. Und zum Teil, also zum Teil ist auch wieder witzig, ja. Dann steht dann so ein Taliban in seiner Taliban-Kluft mit dem Handy in der Hand und ist aber mehr beschäftigt, da auf dem Handy rumzudaddeln, als jetzt die Autos zu kontrollieren, winkt dich dann so durch und lacht so ganz freundlich dann auch. Und das sind dann so Situationen, wo es okay, ne? Also das sind die jetzt anders oder sind das noch die gleichen Taliban wie vorher? Und zum Teil haben die dann auch Uniformen von der US Army an. Das fand ich dann auch sehr irritierend. Also das ist schon jetzt anders. Was natürlich anders ist jetzt, ist, ich meine, die Situation für Frauen war schon immer schwierig. Und ich muss auch sagen, ich war dieses Mal nur in Kabul. Ich konnte nicht jetzt unsere Projektregionen besuchen. Und in Kabul waren immer noch Frauen auf der Straße zu sehen. Ich hatte eigentlich erwartet, dass die alle in Burka da sind. Das ist in Kabul nicht der Fall gewesen. Aber sie tragen alle Hijab und jetzt auch so schwarze, lange Mäntel praktisch. Das hatte ich vorher nicht so viel gesehen. Und zum Teil ist dann doch wieder eine oder andere Frau dabei, die bunt angezogen ist, auch die ein buntes Kopftuch oder sowas hat oder ein farbiges Kopftuch. Und das hat mich jetzt eher überrascht, sie überhaupt noch auf der Straße zu sehen, weil die Taliban ja ganz systematisch seit Beginn ihrer Herrschaft versucht haben, die Frauen komplett aus der Öffentlichkeit zu verdrängen, in die Häuser einzuschließen, sie von der politischen Beteiligung, von Arbeit, von Schule, von allem fernzuhalten. Letztes haben sie auch die Arbeit von den Schönheitssalons verboten. Das war immer noch eine Einkommensquelle für die Frauen. Es wird halt hauptsächlich von Frauen dann auch gemanagt. Auch das ist jetzt verboten, nachdem sie nicht mehr in den Ministerien arbeiten können, nicht mehr mit den NGOs, nicht mehr mit der UN. Das geht halt immer weiter. Ne? Es werden immer weitere Einschränkungen werden versucht durchzusetzen. Und das ist besonders gravierend halt für die jüngeren Mädchen, die nach der 6. Klasse nicht mehr in die Schule gehen können, die nicht mehr studieren können, die einfach so komplett ihre Lebensperspektiven und Träume werden ihnen geraubt. Ne? Wird so einfach alles. Und viele haben, also wir hatten viele Gespräche auch mit Mitarbeiterinnen von Frauenorganisationen und die zum Teil auch so ganz persönlich gesagt haben, weißt du, es ist so, du hast schon das Gefühl, du machst was Falsches, wenn du über die Straße gehst. Und am allerschlimmsten ist es, ihr die kleineren Schwestern zu sehen, die zu Hause eingeschlossen sind und so, wo die gar keine Energie mehr haben, irgendwas zu machen, weil sie nicht mehr in die Schule gehen können, ihre Freunde nicht mehr sehen können, überhaupt nicht wissen, was soll jetzt passieren. Ne? Und das ist, glaube ich, schon total dramatisch. Ne? Viele Frauen versuchen trotzdem weiter zu arbeiten. Ihr Risiko, ne, wenn sie da zur Arbeit gehen und von Taliban angehalten werden. Wenn sie jetzt nicht in Bereichen arbeiten, die erlaubt sind, im Gesundheitsbereich oder auch im Bildungsbereich, dann kann das für sie kritisch werden, obwohl wir jetzt keine Berichte haben, dass Frauen da verhaftet worden wären oder sowas, ne? Sondern es gibt diese ganzen Dekrete, aber wir haben auch gesehen, dass sie nicht eins zu eins immer umgesetzt werden, ne? Dass da Spielräume gibt und die nutzen wir natürlich auch, um auch weiterhin arbeiten zu können. Ne?
Ja, aber es hat die Zusammenarbeit erschwert oder inwiefern hat sich die Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort jetzt verändert?
Also erstmal hat sich unser kompletter Ansatz verändert, weil vor dem Fall der Taliban hatten wir viele auch Entwicklungsprojekte, wo wir, sagen wir mal, auf längerfristige Entwicklung, also landwirtschaftliche Projekte oder Ressourcenschutzprojekte, wo wir versucht haben, wo wir arbeiten in den Gemeinden, dass die Umweltbedingungen verbessert werden, dass Aufforstung gibt, dass sie gut produzieren können, dass sie auch Gärten bearbeiten, dass sie gute Ernährung, dass sie Einkommensmöglichkeiten haben. Einfach, dass sie wieder viel selbstständiger für ihren Unterhalt sorgen können. Dieses Hilfe zur Selbsthilfe, was ja die Welthungerhilfe so als Fazit so hat. Ne? Und das mussten wir jetzt komplett umstellen auf humanitäre Hilfe. Also wir haben zu unserem größten Teil, ich würde sagen fast so 80%, ist jetzt einfach, da geht's nur drum, Nahrungsmittel zu verteilen oder Finanzmittel, also Geld zu verteilen an besonders Bedürftige oder Winterhilfe oder sowas. Und ganz wenig halt, wo wir auch noch so ein bisschen versuchen, so wieder die Widerstandsfähigkeit der Familien zu unterstützen, dass sie wieder ihre landwirtschaftliche Produktion aufnehmen können. Aber die Hauptsache ist tatsächlich humanitäre Hilfe. Und da wissen wir alle, dass das langfristig einfach keine Lösung ist. Und die Leute sagen auch, wir möchten hier nicht einfach nur was bekommen, wir möchten eigentlich arbeiten. Wir möchten für unseren Unterhalt wieder selber sorgen. Also die möchten keine Bittsteller sein. Aber das ist halt auch im Moment so eine politische Entscheidung, dass man eben nur die humanitäre Hilfe und ein bisschen Basisversorgung eigentlich finanziert.
Ja. Du hast gesagt, dass du nicht in die Dörfer konntest beim letzten Mal und nur nach Kabul. Das heißt, die Kommunikation oder diese direkte Zusammenarbeit ist wahrscheinlich auch anders geworden, richtig?
Das Problem jetzt ist, dass wenn wir durch diesen kulturellen Kontext, um mit Frauen zu arbeiten, brauchen wir Frauen in unserem Team, ne? Weil die einzigen sind, die eben direkt kommunizieren können mit den Frauen. Und wenn wir keine Frauen auf unserer Seite haben, dann wird es extrem schwierig, direkt die Frauen zu erreichen. Dann müssen wir über ihren Mann gehen oder Bruder, also über dieses Mahdam-Konzept, ja, das ist also einer der Familie, der halt für ihre Ehre dann gerade steht, sagen wir mal so. Und da wissen wir, dass die Frauen nicht diese Möglichkeit haben, sich einfach frei auch zu äußern. Ja? Und das heißt, wir müssen jetzt immer sicherstellen, und das sind Verhandlungen mit den Taliban, dass Frauen bei uns arbeiten können, damit wir Frauen erreichen. Aber das ist total schwierig, weil es gibt keine, wir bekommen keine schriftliche Ausnahmegenehmigung. Unsere Mitarbeiter müssen jeden Tag mit den Taliban aushandeln, können wir jetzt in dieses Dorf, können wir dies machen, können wir jenes machen, dürfen da unsere Frauen rausgehen, ja oder nein. Das heißt, an einem Tag kann es ja sein, am nächsten Tag kann es nein sein. Und einige von unseren Mitarbeitern sind, glaube ich, wirklich zu 50-60% damit beschäftigt, einfach nur diesen Raum auszuhandeln, dass wir in Kontakt mit der Bevölkerung kommen können. Und das hat sich schon total, total verändert. Also vorher war das einfach viel direkter. Also wie ich in die Dörfer reisen konnte. Und wir haben da zum Beispiel Frauen besorgt. Das kann ich mich auch noch total gut erinnern. Da haben wir so Hausgärten oder kleine Gewächshäuser unterstützt. Und dann kamen die Frauen zusammen und haben dann gezeigt, was sie anbauen, was sie gelernt haben, was sie sich für sich verändert hat. Und es geht natürlich, als Frau kann ich dann gut mit den Frauen sprechen. Die Männer bleiben alle draußen vor. Ne? Die Männer können da nicht ins Haus, nicht in den Hof, die können da nicht dabei sein. Ne? Ja. Und da ergeben sich einfach ganz, ganz andere Möglichkeiten der Kommunikation. Ne? Und wenn es jetzt ist, wir müssen ja auch bei der Humanitären wissen, was brauchen die Frauen, was hätten sie gerne oder haben sie das bekommen, auf das sie Anspruch gehabt haben, war das das Richtige, war das in einer guten Qualität, das müssen wir ja alles einfach auch absichern mit denen. Und das ist viel, viel schwieriger geworden. Oder auch, wenn wir jetzt an Projekte denken, wo es jetzt eher um Resilience Building, wo wir dann nochmal wieder Gemüsegärten versuchen anzulegen oder sowas, da brauchen die Frauen bestimmte Schulung. Ne? Wenn ich jetzt aber niemand aus meinem Team habe, der sie schulen kann, muss ich mir andere Sachen überlegen, wie das passieren kann. Und wir haben uns jetzt überlegt, zum Beispiel, dass wir haben Videos aufgenommen, so edukativ oder informative, so was weiß ich, wie baut man jetzt Salat an oder sowas, ne? Und dann bekommen die so Frauen aus der Community ein Projektor, der ist solarbetrieben, ne? So ein portable solarbetrieben Projektor, wo die dann gemeinsam sich die Videos angucken können, ne? um zu gucken, wie soll es gehen. Und dann haben wir zum Teil auch dann Frauen auf der anderen Seite, die dann per Telefon auch noch auf Fragen antworten können. So, also man muss sich da alle möglichen Sachen überlegen, um dann tatsächlich das machen zu können, was wir so machen wollen, ne? Um auch Qualität von den Projekten sicherzustellen. Und das war.
Wie heißt nochmal dieser Spruch, die Not macht erfinderisch oder so? Genau, das passt ja wirklich sehr gut.
Ja, das ist wirklich so. Wir haben da so verschiedene Levels, ne? Wir versuchen erst dies und wenn das nicht funktioniert, dann das. Man muss schon versuchen, wirklich ganz, ganz angepasst zu arbeiten, ne? Wir haben auch viel versucht über jetzt allein nur Telefonkontakte, Handykontakte mit den Frauen ins Gespräch zu kommen. Aber das ist sehr schwierig, ne? Weil die Frauen haben oftmals keine Handys. Dann muss ihnen der Mann das Handy weitergeben. Dann, wer ist dann auf der anderen Seite dran? Worüber reden die so? Also das ist dann, da bringen wir die Frauen auch eher so ein bisschen in Gefahr, sagen wir mal so. Ne? Aber das war manchmal auch unsere einzige Möglichkeit, mit den Frauen zu sprechen.
Ich finde es spannend, dass du trotzdem sagst, dass du die einzige Frau im Raum warst. Ich weiß nicht, ob das 2015 war oder noch dieses Jahr, weil deine Rolle als Frau von der Welthungerhilfe dann ja total relevant ist. Also du bist die Einzige, die der Schlüssel ist zu diesen Menschen, denen ihr helfen wollt, also zu den Frauen. Deswegen finde ich das spannend, dass das restliche Team, war das so, dass es beim letzten Mal trotzdem fast nur Männer waren? Ist es einfach gefährlich, Frauen mitzunehmen, weil es dann nochmal schwieriger ist oder warum?
Also ich habe dir die Situation beschrieben, wo wir das Abendessen war. Da war ich tatsächlich als einzige Frau. Bei den Feldbesuchen waren natürlich von unseren Mitarbeiterinnen dabei. Ne? Aber abends würde jetzt keine Frau also wäre für sie schwierig, da eine Erlaubnis zu bekommen, da zu so einem Abendessen zu gehen. Auch wenn es jetzt ein Geschäftsessen sozusagen wäre. Ne? Deshalb war ich da jetzt in dem Kontext die einzige Frau. Aber natürlich, wir haben... Also ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, weil wir haben ungefähr 25-30% Frauen, die bei uns arbeiten. Also es war auch schon vor den Taliban schwierig. Frauen zu finden, die tatsächlich dann, es ist immer kein Problem, Frauen fürs Büro, ne, also ganze Personalabteilung im Cabo sind alles Frauen, in der Finanzabteilung sind Frauen. Ist dann schwierig, wenn so Frauen zu finden, die zum Beispiel, wir fänden es toll, eine landwirtschaftliche Beraterin oder sowas zu haben, ne, die dann mit den Frauen tatsächlich so landwirtschaftliche Techniken oder Gartenbautechniken geht oder Nutrition, also Ernährungsberatung, für sowas brauchen wir natürlich dann alles auch Frauen. Und es war auch schon vorher schwieriger, die so Frauen zu finden, die dann da bereit sind, auch aufs Feld zu gehen. Ne? Wir haben dann zwischenzeitlich haben wir auch, sag mal so, immer versucht, Paare rauszuschicken, also Bruder und Schwester oder was weiß ich, Mann und Frau oder Onkel und Nichte, so die halt, dass wir sicherstellen, dass die Frauen, die bei uns arbeiten, halt einen männlichen Begleiter haben. Das haben wir auch, den männlichen Begleiter müssen wir dann auch finanzieren, dass er da rauskommt. Aber einfach, dass sie sicher ist und dass sie nicht gefährdet ist, unsere Mitarbeiterin auch gut halt mit den anderen Frauen in Kontakt kommen kann. Also ja, es wird kompliziert, ist immer komplizierter.
Jemand, der mit dabei war, und das hast du auch vor, ganz zu Beginn kurz anklingen lassen, dieses Jahr war Professor Dr. Konrad Schetter. Professor Dr. Konrad Schetter arbeitet nämlich als Friedens- und Konfliktforscher mit regionalem Schwerpunkt Südasien, Zentralasien und Ostafrika. 2009 folgte an der Universität Bonn die Habilitation zum Thema Ordnungsmuster gewaltsamer Konflikte, die Intervention in Afghanistan zwischen Ethnizität, Kriegsfürstentum und Taliban. Da hört man das auch schon so ein bisschen raus, dass er gut zu dieser Folge passen könnte. Seit 2013 ist er auch noch Director des Bonn International Center for Conflict Studies, wo Afghanistan zu seinen regionalen Schwerpunkten gehört. Also er ist Experte und er hat sich die Zeit genommen, um mir im Vorhinein ein paar Fragen in Sprachnachrichten zu beantworten und zuzuschicken. Und die lasse ich hier mal kurz abspielen. Wie beurteilst du die aktuellen Entwicklungen in Afghanistan nach dem Abzug der internationalen Truppen?
In Afghanistan hat sich eine Situation entwickelt seit dem Abzug der internationalen Truppen und der Machtübernahme der Taliban, die man am besten als einen negativen Frieden bezeichnen kann. Die Waffen schweigen im Land, es kommt nur zu wenig Gewalttaten. Afghanistan ist nun zum ersten Mal seit 40 Jahren offiziell kein Kriegsland mehr, weil die Schwelle von über 1000 Toten nicht mehr überzogen wurde. Gleichzeitig ist Afghanistan weit entfernt von einem positiven Frieden. Wir haben einen enorm hohen Grad an Armut und an Ungleichheit und gleichzeitig vor allen Dingen durch die herrschenden Taliban eine Ausgrenzung von Frauen.
Wie können Hilfsorganisationen wie zum Beispiel die Welthungerhilfe dazu beitragen, die Lage in Afghanistan nach dem Truppenabzug zu stabilisieren?
In Afghanistan, gerade aufgrund der prekären Lage, doch von über 80% der Bevölkerung, die in Armut und in Hunger lebt, ist humanitäre Hilfe gegenwärtig essentiell. Die Menschen in Afghanistan werden kaum über den nächsten Winter kommen, wenn sie keine humanitäre Hilfe erhalten. Und hier spielt die Welthungerhilfe, die ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten in Afghanistan ist, eine sehr wichtige Rolle, weil sie das Land sehr, sehr gut kennt, die Gesellschaft sehr gut kennt und weiß, wie sozusagen man hier humanitäre Hilfe Menschen am schnellsten nahebringen kann. Gleichzeitig ist auf die lange Sicht humanitäre Hilfe für Afghanistan zu wenig. Denn es geht darum, die Widerstandsfähigkeit, also die Resilienz der afghanischen Bevölkerung zu stärken, damit sie von sich selbst heraus die Strukturen und die Handlungen hat, um zu überleben. Und dies muss nachhaltig gestärkt werden.
Du und Konrad, ihr kennt euch, das hast du mir im Vorgespräch erzählt, das hast du auch am Anfang der Folge kurz erwähnt. Erzähl mal, also wie habt ihr euch da kennengelernt? Der spielt ja auch eine wichtige Rolle in der Welthungerhilfe, das hast du auch erwähnt. Wie arbeitet ihr zusammen und war das eure erste Reise gemeinsam oder habt ihr vielleicht noch andere Reisen zusammen gehabt?
Das war tatsächlich unsere erste Reise zusammen. Konrad hat lange Jahre als Gutachter für die Welthungerhilfe gearbeitet. Das heißt, es sind externe Personen, viele aus dem universitären Kontext, die unsere Projekte begutachten. Also bevor wir Projekte anfangen, gucken wir drauf und sagen, okay, passt, das müssen wir noch anpassen oder so. geben uns da praktisch eine externe Expertise. Und das hat Konrad Lange gemacht. Und dann kam er, wurde er ins Präsidium gewählt. Und in dem Zusammenhang haben wir regelmäßige Sitzungen, weil die Präsidiumsmitglieder, da gibt es einen Programmausschuss, der 3 bis 4 Mal im Jahr tagt. Und da sind wir als Regionaldirektoren auch immer dabei, stellen die Arbeit von bestimmten, in bestimmten Ländern vor oder diskutieren bestimmte inhaltliche Themen. Und ja, und mit Konrad und seinem Team sind wir oft auch in Kontakt gewesen, weil das einfach so ausgewiesene Afghanistan-Experten sind, ja, die seit 30 Jahren da ins Land reisen. Also der Konrad hat auch Bücher über die Taliban geschrieben, der sehr, sehr intensives Wissen über die ganzen unterschiedlichen Strömungen der Taliban haben, aber über die ganzen Persönlichkeiten, die ganzen Hintergründe. Und das war total spannend, auch darüber auch immer wieder zu reden und auch diese Perspektive der Konfliktbearbeitung und was braucht's eigentlich in so einem Land, um so einen dauernden Konflikt, der jetzt in so einem negativen Frieden gerade geendet hat, um da jetzt eine weiterhin stabile Situation herzustellen. Ja. Und Konrad hat natürlich dann auch nochmal ganz andere Kontakte jetzt in Kabul gehabt, sodass wir aus ganz unterschiedlichen Perspektiven jetzt da gemeinsam auf die Situation in Afghanistan geguckt haben. Viel im Austausch eben mit nationalen Organisationen, mit Frauen und Männern, die meistens halt Organisationen leiten und dann so einen Blick da, dafür haben, was gerade passiert und welche Handlungsspielräume sie haben, was sie brauchen. Das war für uns halt total spannend.
Es ist, als hätten wir uns abgesprochen, Elke, weil als nächste Frage hatte ich mir notiert, dass ich gerne von dir wissen wollen würde, welche Rolle lokale afghanische Organisationen spielen. Also hast du gerade ja selbst angesprochen, dass er zum Beispiel die Kontakte dahin hatte. Welche Rolle spielen NGOs und Organisationen bei euren WHH-Projekten?
Ja, also auch da gab es natürlich Wechsel. Wir haben vor dem Fall der Taliban, ich glaube, wir hatten dann 10 oder 12 lokale Partner. Es war uns immer total wichtig, die lokale Kapazität auch aufzubauen von Nichtregierungsorganisationen. Wir haben da Organisationen gesucht, die praktisch in den Regionen, wo wir gearbeitet haben, verwurzelt sind und die in so einem Bereich jetzt Ernährungssicherung, Landwirtschaft, Ressourcenschutz gearbeitet haben, und haben gemeinsam mit ihnen versucht, Projekte auszuarbeiten und auch zu implementieren und immer mit dieser Komponente sie zu stärken, dass sie besser werden, dass sie praktisch mehr erreichen können, dass sie bessere Finanzierung bekommen, dass sie im Organisationsbereich besser sind. Und wir haben da verschiedene Strategien auch gehabt, mit ihnen zusammenzuarbeiten, aber auch immer so mit ganz lokalen, dann den Gremien, die es da vor Ort gibt und so. Das ist auch immer sehr, sehr, sehr spannend. Jetzt durch die Übernahme der Taliban sind ja erstmal 2 Sachen passiert. Erstmal die internationale Finanzierung wurde eingestellt für Entwicklungsprojekte. Das heißt, ganz vielen Organisationen ist komplett ihre Finanzierung zusammengebrochen, die einfach keine Mittel mehr gehabt haben. Das hing auch damit zusammen, dass das Bankensystem nicht funktioniert. Das heißt, man konnte auch gar keine Mittel ins Land reinbringen oder aus den Banken rausbekommen. Und dann gab es natürlich eine sehr große Fluchtbewegung von den vielen Menschen, die sich halt total bedroht gefühlt haben durch ihre Arbeit von den Taliban, die das Land verlassen haben. Das heißt, ganz viele der Führungspersönlichkeiten der NGOs zum Beispiel haben das Land verlassen. Und damit fand ein wahnsinniger Brain Drain statt. Das heißt, die Organisationen sind mit ganz viel weniger Kapazität ist einfach zurückgeblieben. Also wenig Kapazität, wenig Finanzmittel. Viele sind wirklich auch zusammengebrochen. Also die gibt's nicht mehr. Wir hatten mit einem Frauennetzwerk gesprochen, die ursprünglich 120 Organisationen zusammengebracht haben. Von denen existieren nur noch 60 und die arbeiten die meisten auf so einer freiwilligen Basis. Aber es gibt trotzdem auch noch andere Organisationen, die ihren Weg gefunden haben, weiterhin wirklich arbeiten zu können. Weil das Problem ist ja auch, dass wir alle, wir ja auch, wir müssen uns den Gesetzen, also nicht den Taliban, sondern den Gesetzen, die auch schon vor der Machtübernahme der Taliban im Land gab, für NGOs, die gelten nach wie vor. Das heißt, wir haben eine Registrierung im Land und wir müssen jedes Projekt mit den Behörden abstimmen. Das heißt, jedes Projekt müssen wir beim Taliban vorlegen, jetzt beim Taliban, de facto Regierung, und die müssen es dann bewilligen. Und das kann natürlich schwierig sein. Es gibt natürlich Themen, die die Taliban nicht gerne hören und nicht gerne haben. Das heißt, gerade zum Beispiel Frauenorganisationen, die dann, wenn die weiterhin arbeiten wollen, dann müssen sie wie ihre Projekte, also müssen sie wie so ihre Projekte anders bezeichnen, damit die bewilligt werden. Ne? Manche Organisationen sagen, okay, wir machen diese Arbeit, wir aus jetzt, Gewalt gegen Frauen wird ein Gesundheitsprojekt für Frauen. So, weil, ja. Also man muss halt bestimmte Kompromisse eingehen, um dann auch weiterhin arbeiten zu können. Also wir haben beides gefunden, ne? Also zum Beispiel, die gesagt haben, nee, wir lassen uns dann nicht so einen Diskurs von den Taliban aufdrücken. Wir fordern nach wie vor Frauenrechte, aber die haben es ganz extrem schwer. Oder andere, die sagen, okay, wir müssen unseren Weg finden, wie wir weiterhin operabel bleiben mit den Taliban, also unter den Bedingungen. Und die haben ihren Weg gefunden. Und das finde ich dann auch wirklich sehr, sehr interessant. Und es gibt nach wie vor viele Organisationen, die Kapazitäten haben, um weiterzuarbeiten und die auch weiter ihre Arbeit sehr, sehr gut aufrechterhalten haben konnten. Ne? Aber ich meine, im Moment ist wirklich das Problem Finanzierung, ne? Die Mittel, die Afghanistan, also ich werde ja, die internationale Community hat auch im letzten Jahr noch sehr, sehr stark Afghanistan unterstützt. Also man geht dann über die UN, über Nichtregierungsorganisationen, alles regierungsfern. Aber je strenger die Taliban jetzt auch gegenüber den Frauen vorgehen, desto eingeschränkter ist jetzt auch der Zugang zu Mitteln. Also die internationalen Geber versuchen halt dann sagen, okay, es muss bestimmte Bedingungen erfüllen. Wir müssen mit Frauen arbeiten können, sonst können wir nicht finanzieren. Und das hat jetzt auch dazu geführt, dass der Humanitarian Response Plan, was so der Plan ist für der Unterstützung, dass der zu einem ganz geringen Prozentsatz nur finanziert ist. Das heißt, es gibt einen riesigen Finanzierungslücke für Afghanistan, damit auch für die afghanischen Organisationen, auch für die UN, also zum Beispiel das World Food Program, mit dem haben wir gesprochen, als wir in Kabul waren, die sagten, uns geht das Geld aus, spätestens im Oktober. Können wir die Menschen nicht mehr versorgen. Und man muss sich ja klar machen, dass in Afghanistan über die Hälfte der Bevölkerung wirklich sich nicht mehr richtig ernähren kann. Fast 90% können sich nicht mehr richtig ernähren. Und 2/3 sind von humanitärer Hilfe abhängig. Also wenn das jetzt noch weiter reduziert wird, dann sind immer mehr Menschen noch stärker Hunger und Armut ausgesetzt.
Ne? Ja, also was ich raushöre, ist ein Satz, den du eben schon so gesagt hattest. Eure Strategie war eigentlich, die Leute dazu befähigen, sich selbst zu helfen. Das wollen die Menschen in Afghanistan auch und danach rufen sie auch. Aber das ist gerade nicht mehr möglich. Und das Zweite, ihr arbeitet und gebt euch Mühe, aber irgendwie gibt's da jemanden, der so dagegen arbeitet, beziehungsweise ganz viele Stellen, die dann irgendwie euren Prozess ein bisschen kaputt machen, weil als ich mir eure Projekte angeschaut habe und vor allem eines, was ich gerne kurz highlighten würde, weil ich es total cool finde, dass es sowas überhaupt gibt, aber als ich dann gehört habe, ich glaube nicht, dass die Taliban das gut finden, weil eines der WHH-Projekte in Afghanistan setzt sich stark mit Frauen und ihrer Selbstständigkeit auseinander, finden ja schon mal nicht gut, und versucht sie dazu zu trainieren, dass sie sich selbst ermächtigen und arbeiten. Das heißt Training Young Entrepreneurs. Und also hier kurz ein Ausschnitt aus der Beschreibung des Projekts. Das Programm, ich habe es mal kurz übersetzt, das Programm, das ein Jahr dauert und eine tägliche Teilnahme am Unterricht, schwierig, fordert, bietet jungen Afghanen eine Ausbildung an, die am Ende mit den Fähigkeiten ausgestattet sind, ihr eigenes Unternehmen zu gründen, um ihren Beruf auszuüben. Ja, also Beruf, Unternehmen, Ausbildung, Unterricht. Geht sowas überhaupt noch? Habt ihr das jetzt mittlerweile irgendwie umbenannt, damit das funktioniert? Oder vielleicht grundsätzlich auf alle Projekte bezogen, die Frauen befähigen? Wie bewertet ihr von der Welthungerhilfe die Wirksamkeit eurer Projekte, seit die Truppen abgezogen sind?
Also wir haben dieses Projekt, was du da erwähnt hast, das war tatsächlich auch ein sehr gutes Projekt, gerade für jüngere Frauen, das war so sehr berufsorientiert, war auch verbunden mit, nicht unbedingt, dass sie jetzt selbstständig werden, aber auch der Versuch, sie in Unternehmen zu integrieren, so Jobplacements, Praktika oder sowas haben die gemacht. Und das hatte eigentlich eine ganz gute Erfolgsrate. Ne? Ich habe die jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber es war für mich auch überraschend, wie viele da tatsächlich auch noch jetzt Arbeit auch gefunden haben. Ne? Das Projekt machen wir nicht mehr weiter im Moment. Das mussten wir tatsächlich einstellen. Was wir jetzt noch haben, ist ein Projekt zum Beispiel, wo es um Safrananbau geht mit Frauenkooperativen. Frauen können in Unternehmen eigentlich noch arbeiten. Der private Sektor ist nicht jetzt von dem Verbot betroffen, dass Frauen da arbeiten können. Ne? Und okay. Wir hatten auch den Eindruck, dass es eher von den Taliban positiv gesehen wird, dass Frauen praktisch Einkommen haben. Ja? Und es gibt auch als frauengeführte Unternehmen, die noch funktionieren. Das, was wir jetzt noch spezifisch haben, ist wie gesagt, zusammen mit einer Frauenkooperative, die Safran anbaut und Seide produziert, Seidenraupen. Und das ist halt eine komplette Frauenkooperative. War es auch vorher schon, mit denen haben wir vorher schon zusammengearbeitet, über eine Partnerorganisation. Und diese Zusammenarbeit läuft eigentlich problemlos weiter, wobei es schon auch Schwierigkeiten gibt, jetzt zum Beispiel zu exportieren. Ne? Weil man braucht eine Exportgenehmigung und sowas. Dann gibt es da Sanktionen. Und also der Anbau geht weiter. Ich bin mir nicht so sicher, wie gut der Verkauf im Moment läuft. Ne? Also so.
Okay.
Weil es ist schon da wird ein hochqualitativer Safran hergestellt in Afghanistan. Ne? Und das ist eigentlich so die Bereiche, wo wir jetzt reingucken. Ne? Was können wir noch an so ökonomischen Initiativen unterstützen, weil das ganz offensichtlich ein Bereich ist, wo man weiterhin mit Frauen zusammenarbeiten kann. Ne? Und das ist auch eine Meinung, die haben wir mehrfach gehört von unseren Partnerorganisationen, den Partnern, mit denen wir gesprochen haben. Ne? Sagen wir, dieser ganze Bereich ökonomische Entwicklung, da scheint noch was möglich zu sein. Aber es ist natürlich immer unter den Hürden, die man da zwischendrin noch von den Taliban aufgebaut bekommt.
Also das klingt wie eine Arbeit, die einem sicherlich immer mal wieder kurz kleine Erfolge gibt und da freut man sich. Aber das klingt vor allem, als würde man so eine super Idee haben und jedes Mal kommt jemand und schlägt drauf. Nein. Naja, also deswegen umso cooler und krasser, was du da machst. Und ich will dich gar nicht länger an deiner Arbeit aufhalten, weil ich gerade merke, wie wichtig sie ist. Das dachte ich schon vorher, aber genau. Deswegen noch eine letzte Frage. Last but not least. Ich würde nämlich gerne mit dir in die Zukunft blicken und vielleicht so ein bisschen träumen, sag ich jetzt mal. Welche langfristigen Ziele habt ihr bei der Welthungerhilfe in Bezug auf eure Arbeit in Afghanistan? Und wie sieht die Vision für die Zukunft des Landes aus, so aus eurer Sicht?
Also wir würden gerne da wirklich so wieder so ein langfristig auf nachhaltige Entwicklung ausgerichtete Projekte machen. Und zwar, wenn man sich so vorstellt, wir haben so zum Beispiel ein Einzugsgebiet, wo wir einfach jetzt gestalten könnten. Also wir würden anfangen, sag mal, Wiederaufforstung, Hänge zu begrünen, weil das Problem ist ja, es ist alles abgeholzt, es gibt ganz wenig Wasser. Das heißt, um erstmal richtige Produktionsbedingungen zu haben, müssten wir jetzt, erstmal die Hanglagen begrünen, wir müssen Wasser auffangen und zurückhalten, damit wir damit bewässern können. Wir müssten die Böden wieder durch organischen Dünger oder ähnliches in eine gute Bodengesundheitssituation bekommen, damit wir dann anbauen können. Und diesen Anbau, wo dann Frauen bestimmte Sachen machen können, Männer bestimmte Sachen machen können, wo Produkte dann gesunde Produkte erzeugt werden, die sie selber konsumieren können, die sie verkaufen können, damit sie Einkommen haben. Wir hätten dann da auch so eine Gemeindeverwaltung, die sich dafür einsetzt, praktisch ihre Umwelt zu schützen, die Ressourcen richtig zu nutzen, damit man dann also nicht jetzt ganz schnell einen Benefit hat, sondern ein längerer Benefit. Also so stelle ich mir das halt vor, so ein kleiner, schöner, grüner Traum, wo alles so zusammenpasst und wo letztendlich die Menschen in ihrer Heimat eine Möglichkeit des Lebens haben, wo sie Einkommen haben, wo sie ihre Kinder in die Schule schicken können, wo es Bildung gibt, wo es Gesundheit gibt, wo alles so zusammenpasst. Weil ich glaube, das ist das, was jeder sucht. Ne? Keiner möchte gerne seine Heimat verlassen. Wir beobachten es auch, wer verlässt die Dörfer, das sind Leute, die in Not sind. Ne? Keiner würde da freiwillig sich auf Wanderschaft begeben, wenn es Möglichkeiten geben würde in dem eigenen Umfeld, ne? In der eigenen Kultur. Wir sehen, wie schwierig es ist für die Afghanen, sich in Deutschland und anderen Ländern zurechtzufinden. Ne? Viele träumen davon, wieder zurückzugehen. Ja. Und natürlich ist das ist dann auch ein ganz friedliches Zusammenleben, wo Konflikte gemeinsam gelöst werden, wo es halt nicht mehr diese Differenzen gibt, wo es nicht so viele externe Einflüsse gibt im Land. Ja, das würde ich mir wünschen. Ja, wo die Menschen die Möglichkeit haben, auch für sich selber auszuwählen, was sie machen wollen. Nicht so einem bestimmten Schicksal so ausgesetzt zu sein, ne? Wo sie Möglichkeiten haben zu gestalten.
Danke dir auf jeden Fall für die Zeit, die du hier genommen hast, für das Gespräch. Danke dir für deine Arbeit. Und es ist jetzt, ich sag mal, ich gebe ein kleines Geheimnis so an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist jetzt gleich 16 Uhr. Das heißt, ich glaube, irgendwann gleich ist Feierabend, oder? Hast du was Schönes geplant? Also hast du gleich noch einen wichtigen Termin oder kannst du dann nach unserem Gespräch auch langsam nach Hause?
Ja, nach Hause kann ich noch nicht. Ich habe noch so ein paar Pendings. Ich habe viele Termine heute. Ich habe ein paar Auswahlgespräche gehabt und Netzwerktreffen, so dass jetzt viele von den E-Mails auf meinem in meiner Inbox noch drin sind, die so bearbeitet werden müssten. Also von daher, das dauert noch ein Stündchen oder anderthalb, bevor ich nach Hause gehe.
Okay, dann sage ich nicht schönen Feierabend, sondern ich sage viel Erfolg.
Okay, alles klar. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören und vielleicht ist es der einen oder dem anderen aufgefallen, wenn ihr die letzten Folgen mit mir gehört habt, denn eigentlich ist unser Special mittlerweile in der neuen Staffel, dass wir versuchen wollen, in jeder Folge Sprachnachrichten von Menschen, die in dem jeweiligen Land, über das wir sprechen, leben und für die Welthungerhilfe arbeiten oder mit der Welthungerhilfe zusammenarbeiten, dass wir die hören und besprechen. Aber in dieser Folge war das tatsächlich gar nicht mal so easy, denn es geht um Afghanistan und ich glaube, ihr könnt euch das so schon vorstellen, nach dieser Folge mit Elke vermutlich noch mehr, die Lage vor Ort ist angespannt und es ist extrem schwierig, Sprachnachrichten zu kriegen und weil Elke selbst vor kurzem vor Ort war und wir Sprachnachrichten von Konrad Schetter bekommen haben, haben wir deswegen in dieser Folge drauf verzichtet. Aber was haltet ihr eigentlich von diesen Sprachnachrichten und was haltet ihr an sich von diesem Podcast und von den letzten Folgen? Schreibt uns das doch gerne, schickt uns gerne eine Mail oder schreibt dem Instagram-Account von der Welthungerhilfe die Kontaktdaten und alles Weitere findet ihr in den Shownotes.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.